Guten Morgen miteinander. Oh, wir haben ein Problem mit dieser Säure. Die hat noch niemand versetzt. Wow, schön euch zu sehen. Ist es nicht herrlich zu singen wieder? Wow. Und es gibt noch mehr Lockerungsschritte, die jetzt kommen. Es ist ja bald schon wieder wie normal, oder? Wir freuen uns auf dem, was wir haben, nicht auf dem, was wir nicht haben. Wir schauen auf dieses halbvolle Glas. Ja, mehr als halbvoll ist es, oder? Es ist so schön, mit Gott zu gehen. Es ist so schön, mit Gott zu gehen. Wow. Halleluja. Schön, euch zu sehen. Ich habe diese Woche nicht sehr viel Vorbereitungszeit gehabt. Aber ich habe in den Ferien viel in Gottes Wort gelesen, ein bisschen Kirchengeschichte studiert. Und es ist mir für heute ein interessanter Impuls gekommen. Und ich denke, der ist heute dran. Wo ist Gott, wenn es abwärts geht? Gilt das für jemand nicht? Gibt es Leute, die erleben nur Höhenflüge? Manchmal kann es auch runtergehen im Leben, oder? Gestern war die Beerdigung eines unserer Kollegen. Eine gewaltige Herzoperation überlebt und eine Woche später ein Wegunfall, tödlich. Manchmal ist das Leben komisch. Ich kam aus den Ferien oder vor einer Woche, plötzlich lag ich am Boden, es ging bergab und ich sah nur noch Sterne, ich bin schwer gefallen. Es gibt Situationen, da geht es nicht immer nur nach oben. Aber auch diese Gottesmänner und Gottesfrauen in der Bibel haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Jeremia schrieb einmal am Tiefpunkt seines Lebens, Klagelieder 3,8, auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor meinem Gebet. Und die Söhne Koras haben mal geschrieben, wir lesen das im Psalm 32,3, Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Es ist bezeichnend, dass sogar Jesus einmal in seinem Menschsein folgende Worte ausgesprochen hat, die ihm natürlich der Psalmist David in den Mund gelegt hatte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so ferne? Wir wissen heute, wieso, natürlich. Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch des Nachts habe ich keine Ruhe. Es gibt interessante Erklärungsversuche, wieso wir Menschen manchmal solche Talfahrten durchmachen. Aber zeithalber ist das heute nicht mein Thema. Aber wir möchten mal heute die Bibel aufschlagen und uns die Frage stellen, die uns manchmal beschäftigt, wenn es uns eben nicht so gut geht. Ja, Herr, wo bist du, wenn es in meinem Leben mal bergab geht? Wenn ich mich mies fühle? Bist du abwesend? Interessiert dich meine Talfahrt vielleicht gar nicht so? Hast du Wichtiges zu tun? Bevor wir uns dieser Frage stellen, müssen wir zuerst vollständigkeitshalber auch sagen, dass wir Menschen manchmal selber schuld sind, dass es in unserem Leben bergab geht. Das müssen wir einfach sagen, ehrlichkeitshalber. Und das zeigt uns zum Beispiel dieses wunderbare Buch des Jonas. Kennt ihr den? Mit dem kann ich mich so gut identifizieren. Ja, wir kennen diesen Mann, der dieses wunderbare Abenteuer hatte, diese unglaubliche Geschichte, der verweigerte, den Leuten in Ninive zu verkünden, dass ihre Stadt in 40 Tagen zerstört werden würde. Tönt wie eine Geschichte. Und gerade Jesus hat diese Geschichte genommen und erzählt. Und deswegen dürfen wir gewiss sein, dass Jona tatsächlich 3 Tage und 3 Nächte im Bauch dieses Ungeheuers gewesen ist. Unter schrecklichen Umständen. Stell dir das mal vor. Ja, damals war Assyrien mit ihrer Hauptstadt Ninive die entscheidende Großmacht. 760 v. Chr. War sie auf dem Höhepunkt der Macht. aber auch der Grausamkeit, der Sittenlosigkeit angelangt und wurde zum brutalsten Erzfeind des Volkes Israels. Ja, und Jona fürchtete. Er hatte so den Eindruck, Gott ist zu gut, oder? Es könnte ja sein, Gott schickt mich dorthin und die Leute schnallen das, sie bekehren sich, sie gehen zu Gott um und Gott vergibt ihnen und das bedeutet Leiden für unser Volk. Das darf nicht sein, oder? Jona hatte leider die Dimension dieser Liebe Gottes nicht verstanden. Das war zu viel für ihn. Und er wollte nicht, dass Gott ihnen eine Chance gibt. Und deswegen hat er was gemacht? Er ist geflohen. Hatte natürlich auch Angst, in die Höhle des Löwen zu gehen. Stell dir mal vor, du gehst zum Geist, zum Feind und predigst ihm eine Bußbotschaft. Also, Jona hat gesagt, besser mal dieses Mal den eigenen Weg gehen, Gottes Stimme nicht hören. Und wir wissen, er ist in ein Schiff gestiegen, in die entgegengesetzte Richtung geflohen. Die Bibel sagt, weg vom Angesicht des Herrn. Übrigens, für die Hebräer war Tarsis, wo er hinfliehen wollte, der letzte bekannte Punkt des Westens. Er hat gesagt, also, ich mache die Arbeit gerade richtig. Weg von Gott, so weit wie es geht. Und eben, das war ein bisschen sein Dickschädel. Und jetzt ist es ja lustig, wenn wir das Alte Testament ist ja wie ein Bilderbuch für die Wahrheiten des Neuen, wenn wir da hineinschauen. Schauen wir mal an, was das ausgelöst hatte. Es ist mit Jona Schritt für Schritt nach unten gegangen. Wir fangen an, erster Punkt. Als erstes ist Jona von seinem Wohnort Gat Hefer, welches nahe bei Nazareth ist, also in den Bergen, dort wo Jesus dann groß geworden ist, er ist runtergegangen zum Meer und in ein Schiff gestiegen. Er ging nach Jaffa, das ist eben am Meer, hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er hat es geschafft. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein. Es ging runter. Nebenbei ist einmal, der bezahlte noch für seinen Tiefflug. Der bezahlte noch dafür. Zweitens berichtet uns die Bibel, dass die Seeleute ihn im Sturm gesucht hatten. Und wo war er? Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinaufgestiegen. Es ging abwärts mit ihm. Sehen wir diesen Trend? Aber jetzt ist es ganz interessant. Jetzt konnte Jona die Talfahrt, die er eingeleitet hatte, plötzlich nicht mehr selber kontrollieren. So haben ihn die Seeleute ins Meer geworfen. Jetzt plötzlich ist das so, der Trend weitergegangen. Denn du hast mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung spülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Das war dramatisch, oder? Aber es war noch nicht am Ende, es ging noch tiefer. Dann ging es viertens runter in den Bauch des Fisches. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlangen mein Haupt. Kannst du dir das vorstellen? Boah! Und dann hat ihn der Fisch fünftens schlussendlich in die Tiefen des Meeres getragen. Es ging runter und runter und runter. Wieso? Wegen seinem Dickschädel, oder? Er wollte seinen eigenen Willen durchsetzen. Und deswegen, ja, wir Menschen sind manchmal selber schuld, wenn es runtergeht in unserem Leben, oder? Es lohnt sich nie, dem Willen und dem Wort Gottes ungehorsam zu leisten. Je länger wir das tun, desto mehr wird die Qualität unseres Lebens leiden. Also, Jona wollte mit dem Kopf durch die Wand, kennen wir das? Also ich habe manchmal auch so einen Schädel. Und damit hat er einen krassen, selbstverschuldeten Sinkflug eingeleitet, würde der Peter sagen, oder? Ja, aber jetzt eben die Frage. Wo war Gott bei diesem Talfahrt? Wo war jetzt Gott bei diesem Talfahrterlebnis vom Jona? Hat er hilflos zugeschaut? Ängstlich, wie sich die Sache zugespitzt hatte. Hat er sogar die Kontrolle verloren? Ja, wir sehen durch diese Geschichte, dass wir es mit einem liebenden Gott zu tun haben, der souverän, der weitsichtig als Allmächtiger über seiner Schöpfung steht. Und wir sehen, dass er seine Kinder niemals aus den Augen verliert. Aber dann sehen wir auch, dass die ganze Schöpfung im Dienst und unter dem Befehl des Allerhöchsten steht. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Zack! Also Gott war sogar aktiv, oder? So ist plötzlich ein Sturm aufgekommen. Jona 2,1. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Wow! Zack! Gott war aktiv. Nach 3 Tagen war die Haut wahrscheinlich gegerbt vom Jona, oder? In diesem Schiffsbauch. Wahrscheinlich haben die ihm in Ninive deswegen auch geglaubt. Weil sie Jona hat gesagt, schaut euch an, wenn man Gott nicht gehorcht, kommt das nicht gut raus. Jona 2,11. Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Nach 3 Tagen hat er gesagt, Ende Feuer. Und der Fisch hat sein Werk vollendet. Jona 4,6. Da ließ der Herr einen Rizinusstaude über Jona emporwachsen, um Jona Schatten zu spenden. Ja, hei, hei, hei. Sogar die Pflanzen gehorchen Gott. Der muss nur mit der Hand schnippen, oder? Jona 4,7, da geht es um eine Lektion, die Gott dem Jona erteilen wollte. Am nächsten Morgen ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen. Der sagte einem Wurm, ein bisschen mehr rechts, aber Uwe, jetzt fressen. Und am nächsten Tag, Jona 4,8, als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühend heißen Ostwind und der Rizinus ist verdorrt, sodass Jona seine Lektion hätte lernen sollen. Leider hat er es nicht getan. Gott ist ein souveräner Herrscher. Er ist weitsichtig, er hat den Überblick, er koordiniert, lenkt und führt alles minutiös, oder? Und die ganze Schöpfung, die Würmer und die Pflanzen und was weiß ich nicht was, die Fische, alle gehorchen ihm aufs Wort. Er gibt einen Befehl und sie gehen. Die ganze Schöpfung. Außer wir denken manchmal, ja, wir wissen es doch besser. Hä? Gott, ich weiß doch auch, wie es geht, oder? Ja, manchmal sind wir wirklich ein bisschen blöd, oder? Wir meinen es besser zu wissen. Und Gott hat sich solche Mühe gegeben, dem Jona seine Liebe zu erklären, mit diesem Baum und all das. Er hat ihm gezeigt, hör mal, ich habe meine Liebe so groß, die reicht auch für meine Feinde aus und sogar noch für die Tiere. Yes. Und leider hat der Jona diese gut gemeinte göttliche Seelsorge nicht angenommen. Gott wollte ihn heilen. Und haben wir ein offenes Herz, wenn Gott uns Impulse der Heilung schenkt. Er möchte uns Heilung schenken, aber wir müssen eingehen auf diese Impulse. So ist er leider in eine schwere Depression gefallen und nicht mehr herausgekommen. Yes. Wir haben also gesehen, dass obwohl Jona sich seine Talfahrt selbst eingebrockt hatte, dass Gott ihm ganz nahe war in dieser Zeit, dass er höchst aktiv war. Er war keineswegs abwesend. Er war keineswegs uninteressiert. Er hat nie den Überblick verloren. Er hat nie die Kontrolle verloren. Er hat nie die Macht zum Helfen verloren. Er hat seinen weitsichtigen Plan verfolgt. Auch wenn der Jona das mit seinem Spatzenhirn halt nicht verstanden hatte. Sogar für die verrufenen, sündigen Leute hatte er noch einen Plan der Liebe. So genial ist Gott, oder? Okay, leider hatte das Volk Israel so manche Talfahrt erlebt, weil sie Gott ungehorsam waren, weil sie eben ihre eigenen Wege gegangen sind. Und so ist es auch geschehen, dass zum Beispiel Gottes Volk dann ins Exil musste, wie die Propheten das angekündigt hatten, ins Exil nach Babylon. Und leider werden wir Menschen erst dann weise, wenn wir dann die Rechnung kassieren, oder, für unsere Talfahrt. Viele Menschen haben erst dann begonnen, Buße zu tun, gesagt, Gott, wie konnten wir nur so blöd sein? Wir lesen in Esra 5,20, wie es ihnen gedämmert hat. Weil unsere Vorfahren den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Gewalt Nebukadnezars, des Königs von Babylon, der zerstörte dieses Haus und verschleppte das Volk nach Babylon. Es ist schon heute schwierig, wenn wir all die Flüchtlinge sehen, was die durchmachen. Ist wirklich schwierig, aber ich sage euch. So dieses Exil früher bei den Babyloniern, mit diesen brutalen Leuten, das war dreist. Das ging unter die Haut. Wir wissen nicht genau, wie sie das alles erlebt hatten, aber wir kennen das vom Psalm 137. Wir saßen an den Strömen von Babylon und wir weinten. Wenn wir an Zion gedachten, das da in Schutt liegt. Wow. Doch schauen wir doch auch wieder mal ins Bilderbuch des Alten Testamentes hinein, in dieses Buch Esther. Und das zeigt uns auch wieder an, auch wie Gott seinem Volk nahe ist, das eine unglaubliche Talfahrt erlebt hatte, wie er ihr Geschick im Auge behält. Viele Bibelgelehrte haben Angst um dieses Buch, möchten dieses Buch am besten nicht in der Bibel haben. Ich finde, eines der genialsten Bücher des Alten Testamentes überhaupt. Es ist wahr, der Name Gottes kommt nicht vor in diesem Buch, obwohl sein Wirken unübersehbar ist. Doch das entsprach genau den Gefühlen der Juden im Exil. Gott war für sie wie verborgen, weit weg. Sie konnten ihn nicht spüren. Sie waren ausgeliefert in die Hand ihrer Feinde. Sie fühlten sich verlassen und dachten, Gott hat seine Macht verloren. Was lesen wir in diesem Buch? Wir lesen in diesem Buch zum Beispiel die Geschichte dieses Waisenkindes Esther, die nach dem Tod ihrer Eltern von ihrem Cousin und Vormund Mordechai aufgezogen wurde. Und die hatten gerade ein besonders schwieriges Los getroffen. Die mussten noch in dieser Hauptstadt leben, dort, wo der König war. In dieser persischen Hauptstadt, in der Winterresidenz des persischen Königs. Die mussten noch den König sehen, den Erzfeind für sie so quasi. Wie oft hat Esther wohl geweint, dass sie eine Waise war, dass sie keine Eltern hatten. Dass sie verschleppt worden war in ein fremdes Land mit so kruden Praktiken. Und sie war ja nicht schuld, sie war wirklich nicht schuld, dass es so runtergegangen ist in ihrem Leben. Und nachdem dann der König Ahasveros seine ungehorsame Frau abgesetzt hatte, ließ er in allen 127 Provinzen des gesamten persischen Reiches nach schönen Mädchen Ausschau halten. Stellt euch das mal vor, der hatte ein gigantisches Reich. Und Gott hat es geführt, dass ausgerechnet in seinem Megareich diese Jüdin Esther von ihm erwählt wurde. Wow. Unglaublich. Der Himmel hat gejubelt. Und Esther hat geweint. Das zweite Mal verschleppt, oder? Und diesmal in ein anonymes Harem von einem Großherrscher mit seinen Allüren. Stellt euch mal das vor, die Tränen dieser Esther. Du wirst da eine Frau eines nichtjüdischen Mannes. Aber Gott spinnt seine Fäden im Verborgenen. Und so kann Esthers Ziehvater Mordechai plötzlich einen Komplott gegen den König aufdecken, erhielt aber keine Belohnung dafür. Und inzwischen machte noch eine andere Person, der Amalekiter Haman, eine Karriere am Königshof. Und das war auch so ein dreister Typ, oder? Er war ehrgeizig, er war machthungrig, er war stolz. Er suchte so die Anbetung, er freute sich, dass der König gesagt hat, jeder muss sich vor ihm niederbeugen. Und das kränkte ihn natürlich, dass der Jude Mardochai als einziger seine Knie nicht vor ihm beugte. Und deswegen plante Haman nicht nur Mardochais Leben auszulöschen, sondern alle Juden im persischen Großreich. Wow! Ganz verrückt. Und nun fordert Mardochai von Esther, einen Einsatz zu leisten für ihr Volk. Sie sollte zum König gehen, ihre Nationalität offenlegen und um Gnade für das jüdische Volk bitten. Mardochai erwartete, dass Esther die Möglichkeit, die ihr durch die Nähe zum König gegeben war, nutzte, um diese riesige Gefahr von ihrem Volk abzuwenden. Und die Esther war verzweifelt. Sie hatte keine Freude an ihrer Rolle, oder? Die konnte nicht einfach ungerufen zum König gehen. Es war bei Todesstrafe verboten. Es war unerlaubt, sich einfach so ihm zu nähern. Was macht Esther? Zuerst fastet sie mal 3 Tage. Dann hat sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Sie hat alles, was Gott ihr geschenkt hat, eingesetzt. Ihre Schönheit, ihr Charme. Sie erlangte Gunst vor dem König, konnte ihm begegnen. Und es gelang ihr, den König und auch diesen blutrünstigen Haman zu 2 Festen einzuladen. Die war ganz schön clever übrigens. Und beim 2. Fest, um es kurz zu machen, beschuldigte Esther dann Haman, dass er einen Anschlag auf sie, die Königin, und ihr Volk plante. Sie verallgemeinerte die von Haman ausgehende Bedrohung und suggerierte dem König, durch die Bedrohung gelte nicht nur ihr, sondern eigentlich auch ihm. Und das Ganze hat irgendwie eskaliert und darauf fühlte sich der König bedroht und er ließ diesen Übeltäter Haman hinrichten. Und wie interessant ist es doch im Leben. Der Mardochai konnte diesen Ehrenplatz übernehmen von diesem Übeltäter. Und als Folge davon haben dann nicht die Juden, sondern ihre Feinde das Leben verloren. Und wenn wir das genau studieren, dann können wir nur den Kopf schütteln und sagen, dein Timing und Gott, dein Überblick in dieser Situation war so perfekt und lief sekundengenau vom Stapel. Eine Nacht, bevor Haman die Genehmigung zur Hinrichtung Mardochais einholen wollte, konnte der König nicht schlafen. Ausgerechnet in dieser Nacht, oder? Er ließ sich die Hofchronik bringen, in der alle wichtigen Ereignisse seiner Regierungszeit festgehalten waren. Und darin las er, ausgerechnet zufällig, die Stelle, in der von der Rettungstat Mardochais die Rede ist. Und hat gemerkt, ja, der Mann wurde gar nicht geehrt, müssen wir sofort nachholen, oder? Und am nächsten Tag kam der Haman mit Freude, angespurtet zum König mit der Absicht, seinen Mordplan gegen die Juden umzusetzen. Aber der König kam ihm zuvor und übertrug Haman den Auftrag Mardochai, auf dem Pferd des Königs umherzuführen und ihn vor dem Volk zu ehren. Weißt du wie? God is in control. Gott hat es voll im Griff. Und ich sage es euch nochmals. Sicher hat die Waisentochter Esther oft gebetet, Herr, wo bist du? Was soll das alles? Wieso ich? Wieso immer tiefer? Wieso immer mehr eingesperrt? Und dann nahm alles so ein unerwartetes Ende. Und Gott setzt sie in eine Schlüsselposition, sodass der üble Plan von Haman, die Juden auszurotten, vereitelt wurde. Wow! God is in control! Und es kann auch in unserem Leben Zeiten geben, in denen wir nicht spüren von Gottes Gegenwart. Das gibt es wirklich. Vielleicht sieht es so aus, als ob Gott sich zurückgezogen, dass er sich verborgen hätte. Aber dann gilt die Gewissheit, die Vorsehung Gottes ist aktiv. Er hat einen Plan und er kommt nicht zu spät. Er kennt deinen Weg, auch wenn du ihn im Moment nicht spürst. Wir müssen gar nicht immer alles verstehen, können nicht alles verstehen mit unserem Spatzenhirn. Aber wir können wissen, Gott ist und er bleibt treu, auch wenn es mal runtergeht. Könnten wir jetzt noch sprechen über Josef, oder? Der ist auch immer tiefer gefallen, oder? Gott war in Kontrolle, Amen. Gott war völlig, hat das kontrolliert, oder? Wow. Und auch wenn du dich manchmal fragst, Gott, in deiner Talfahrt, Gott, wo bist du, darfst du getrost wissen, er ist ein souveräner Gott. Und die ganze Schöpfung steht einfach seinem Gebot. Er kann der Natur gebieten, den Nationen, die Regierungsleute setzt er ein und setzt er ab. Er wird nicht verlegen, nicht einmal wegen deiner Situation. Nicht mal verlegen wegen deinem und meinem Fehlverhalten. Er ist so sensationell. Und deswegen wollen wir uns immer wieder die Frage stellen, wozu könnte Gott mich genau zu dieser Zeit, an diesen Ort und in diese Situation gestellt haben? Gott möchte uns einbinden in seine Pläne. Und das finde ich unglaublich, oder? Unglaublich. Ja, wenn wir davon überzeugt sind, dass Gott alles vorherbestimmt, wozu ist es dann notwendig, überhaupt noch etwas zu tun? Braucht es überhaupt unser Handeln noch? Ja, da sehen wir das bei dieser mutigen Esther. Sie ist uns ein Vorbild. Sie musste die Initiative ergreifen. Sie musste ihr Leben wagen, das geben, was Gott ihr in die Hände gelegt hatte. Und so ist sie zum König gegangen. Es ist ein Vorrecht, dass wir mitmachen dürfen bei den Plänen Gottes. Dieser große Gott, der nimmt uns mit hinein in sein Boot. Finde ich unglaublich. Und wenn wir mal nicht bereit sein sollten, einfach einzusteigen auf die Aufgabe, auf eine Aufgabe, die uns Gott geben möchte, dann findet Gott immer noch einen anderen Weg. Er wird mit oder ohne uns zu seinem gesteckten Ziel kommen. Und deswegen, auch wenn wir mal versagen oder einen Fehler machen, hey, Gott umarmt uns und will uns einfach auch so zum Ziel führen. Natürlich ist es schade, dass wir, wenn wir uns nicht danach ausstrecken, uns Gott zur Verfügung stellen, dass sein Wille in unserem Leben geschehen kann. Esther hat sich ihr Glauben etwas kosten lassen, oder? Und auch Jesus wollte lieber einmal einen anderen Weg gehen, aber hat gesagt, himmlische Daddy, nicht mein Wille, sondern der deine soll geschehen. Für die Geschichte und die Bibelleser nebenbei noch eine Randbemerkung. Gott konnte gar nicht zulassen, dass das Volk Israel im Exil umgebracht wurde. Denn er hatte bereits schon 70 Jahre vorher versprochen, sie in ihr Land zurückzubringen. Denn so spricht der Herr in Jeremia 29, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe. Was war schon programmiert? Ich habe diese Sätze aufgeschrieben. Die Geschichte zeigt unmissverständlich, dass die Erfüllung von Gottes Verheißungen meistens mit Widerständen, mit Schwierigkeiten verbunden sind. Aber Gott führt seinen Plan durch, auch wenn wir manchmal denken, das hätte man auch einfach machen können. Aber er hat den Überblick und er sieht viel weiter als wir. Und auch wenn wir gerade erleben, wie im Moment die Welt außer Kontrolle gerät und so dem Antichristen den Weg bereitet, sein Schreckensreich aufzubauen, dürfen wir wissen, dass Gott schlussendlich triumphieren wird und sein Plan wird durchkommen. Und wenn wir schon gerade bei Esther sind, da sehen wir das als ein prophetisches Bild ganz klar. Im Kapitel 2 von Esther. Esther ist ein Bild des jüdischen Überrestes und der Gemeinde wird sie dargestellt, welche aus fremder Zweig in den Ölbaum eingepropft worden ist. Und Mardochai, der mit Esther verwandt ist, ist ein Bild von Jesus und kümmert sich um sie und eifert für die Ehre des Königs. Und im Kapitel 3 erscheint der Haman als Bild des Antichristen. Er wird einmal wie Haman eine Stellung der Ehre empfangen. Er wird sie ausnützen. Er wird unangebrachten göttliche Verehrung empfangen, sagt uns 2. Thessaloniker 2,3. Nebenbei, der hatte 10 Söhne. Leute, die Offenbarung kennen, interessant, oder? Und sein Mordplan weist auf die Verfolgung durch den Antichristen hin. Kapitel 5 zeigt Esthers Gang zum König, die Hilfsquelle in der Not an. Gott ist immer für die Seinen da, denn der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Genial, oder? Und Kapitel 6 weist Mardochais öffentliche Verehrung hin auf Christus, Erscheinung in Herrlichkeit. Im Kapitel 7 zeigt Hamas endgültige Verurteilung das Gericht über den Antichristen auf. Haman hängt an dem Galgen, an den er für Mardochai errichtet hat. Der Antichrist wird zwar gegen Christus kämpfen, aber der wird ihn glorreich besiegen. Halleluja! Und ab dem 8. Kapitel weist dann Mardochai, der die Herrschaft übernimmt, auf Christus als Herrscher des ewigen Reiches hin. Mit anderen Worten, mach dir keine Sorgen. God is in control. Auch wenn alles drüber und drunter geht, alle seine Verheißungen werden sich erfüllen. Halleluja! Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Manchmal mag in unserem persönlichen Lebensweg die Frage auftauchen, ja, warum dieses oder jenes Hindernis unbedingt nötig sein musste. Wir fragen uns, hätte Gottes Weg nicht auch einfacher aussehen können manchmal? Wir müssen uns damit abfinden, dass wir viele Fragen einfach nicht beantworten können. Und manchmal gehen Menschen wirklich durch ganz schwere, durch unglaubliche Schicksale, die wir nicht erklären können. Trotzdem dürfen wir wissen, Gott ist ein großer, er ist ein liebender, er ist ein souveräner Herrscher, der immer das letzte Wort haben wird, auch in deinem und in meinem Leben. Und für ihn ist es ein Kinderspiel, dir diese Dinge zu geben, Menschen, Beziehungen, Situationen, Umstände. Er muss nur mit dem Finger schnippen und du bekommst, was du wirklich brauchst. Weißt du, dass Gott hundertprozentig für dich ist, wenn du sein Kind bist? Er ist hundertprozentig für dich. Und ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Römer 8, 31. Und dieser Gott sagt dir heute, ich will dich nicht verlassen. Ich will dich niemals aufgeben, Hebräer 13, 5. Und ich schließe mit dem letzten Bibelvers aus Jesaja 34. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Herr, wir danken dir, dass du alles unter Kontrolle hast. Herr, wir verzweifeln manchmal, wenn die ganze Welt durcheinander kommt. Aber wir haben gesehen, Herr, du bist kalm und du hast den Überblick, du weißt, was abgeht. Und du bist nicht inaktiv, sondern du arbeitest genau. Und du gibst deine Befehle konkret. Herr, wir möchten lernen, deinen guten Willen zu kennenzulernen. Wir möchten lernen, deinem Wort zu gehorchen, weil es Medizin ist für unser Leben, Balsam. Halleluja. Danke, dass wir wissen dürfen, Herr, du bist bei uns, auch wenn es mal runtergeht, auch wenn wir mal verzweifeln, auch wenn mal Tränen aus unseren Augen fließen. Wir wissen, die Situation geht nie aus deiner Kontrolle. Herr, danke, dürfen wir deine Kinder sein. Danke, 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 dass du immer bei uns bist. Auch wenn wir dich nicht spüren, wir danken dir. Herr, ich möchte gerade beten für Menschen, die vielleicht eine schwere Lebensstrecke durchmachen, die vielleicht irgendwie ein bisschen verunsichert sind oder den Halt verloren haben. Danke, dass du sie heute ermutigst und ihnen zeigst, du hast sie nicht vergessen. Du wirst die Kontrolle über ihr Leben nie verlieren und du wirst alles gut machen. Danke, dass wir nie tiefer als in deine Hände fallen können, Herr. Oh, was sind wir für ein gesegnetes Volk, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen.